weiß gar nicht, ob ich noch lesen kann.
Science-Fiction-Ding.
Ja. Das Arschloch.
Bitte was?
Elefanten.
Ach. Herzlichen Glückwunsch zur 94. Episode des Florian Primel Podcast mit Lars Holscher
und Florian Primel.
Wir machen jetzt mal wieder Fragen. Wie lange haben wir eigentlich keine Fragen mehr beantwortet?
Schon eine Weile. Also
das
letzte vor der mal, Geburt deiner Tochter auf
ja,
jeden
Fall. Ja,
das
letzte Mal waren die Notversorgung.
Ich würde gerade sagen, in den Überbrückungsfolgen. Also schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, ob ich noch lesen kann.
Das Schlimme ist ja auch, also ich mache das ja gerne mit den Fragen beantworten, aber es passiert ja auch gerade so viel in der Welt, dass ich auch schon wieder das Bedürfnis hätte, da mal drüber zu sprechen, ne? Aber ich kann mir jetzt auch nicht schon wieder einfach so an einem Abend hier mit dir drei Craftbier reinfahren. Das wird auch nicht funktionieren. Wir müssen dann, glaube ich, mal ein Billy Recap mit alkoholfreiem Bier machen.
Ja, da gibt es sicherlich auch viele köstliche Spezialitäten.
Zumindest eine kennen wir schon, die würde ich dann auch wieder herholen.
Ja.
Lars, bevor du uns eine Frage stellst, habe ich selbstverständlich, wie es gute Tradition ist in dieser Sendung, wieder eine Frage des Kindes meiner Arbeitskollegin mitgebracht.
Okay.
Den trage ich seit 3 Monaten oder so bei mir im Portemonnaie herum und wusste es auch gar nicht mehr. Nein, das ist das, womit ich hier spiele, ist Crepe und nicht die Frage.
Das macht aber Geräusche. Da wollte ich dich mit meinen aufgerissenen Augen drauf hinweisen.
Da habe ich eben drauf geschaut, den Zettel aus dem Portemonnaie gezogen. Und der gute Paul möchte wissen, Mama, warum sagt man eigentlich Trick 17?
Puh.
Stille.
Trick 17. Boah.
Als ich das vorhin, also vor 20 Minuten oder so gelesen habe, saß ich vor dieser Frage genauso, wie du gerade guckst. Und hatte auch nicht den Hauch eines Ansatzpunktes, wie man da jetzt mitarbeiten kann.
Ja, das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendetwas wirklich Gehaltvolles dahinter steckt.
Mein Gehirn hat Schlafmangel gestärkt, direkt angefangen, irgendwelche absurden Kapriolen zu schlagen, die garantiert nicht zu einer sinnvollen Antwort führen. Aber erinnerst du dich an die Unreal Tournament Map Deck 17?
Ja. Meinst du, hat sich jemand versprochen?
Also es gibt eine Unreal Tournament Map, die Deck 17 heißt und zu einem gewissen Ruhm in der Gamer-Szene gekommen ist und diverse Remakes in verschiedenen Videospielen erfahren hat. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das nicht die Antwort ist.
Nee, vermutlich nicht. Trick 17. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, wenn es irgendetwas zu tun hat, dass es vielleicht irgendetwas aus dem militärischen Bereich ist. Wirklich keine Ahnung wieso, aber ich habe einfach so ein Gefühl, dass wenn man schon 16 Versuche gebraucht hat, dann muss das irgendwas staatlich Gefundetes sein.
Gar nicht schlecht. Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht aus irgendeinem Blödelbaden- oder Schlagerlied kommt, das wir jetzt nicht kennen. Irgend sowas aus der Kategorie den Nippel durch die Lasche ziehen, weißt du?
Ja.
Puh. Da habe ich jetzt aber auch keine weiteren Anhaltspunkte für.
Ich glaube, das Team, das damals diese Worms-Spiele...
Die hießen Team 17? Ja,
genau. Die also hießen Team 17. Also an der 17 scheint sich irgendeine Magie abzuarbeiten.
Stimmt. Vielleicht ist es einfach die Zahl an sich. Aber kennst du die Zahl noch irgendwie aus anderen Kontexten? Ich meine, das sind jetzt zumindest schon mal 3. Wobei 2 mit Videospielen zu tun haben. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir die heranziehen können.
Das ist auch eine Primzahl.
Toll. Das ist die 3 auch.
Und trotzdem sagen wir nicht Trick 3.
Genau. Finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht ist das Trick einfach so dazugekommen. Aber ich glaube, es muss irgendein Ereignis geben, irgendwas Popkulturelles, auf das das zurückgeht. Weil sonst hätte das nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch so schnell gefunden. Also wenn es so ist, dass es einfach nur die 17 ist, weil die 17 irgendwie eine markante Zahl ist, mit der man irgendwas verbindet und irgendjemand dann da mal meinetwegen in irgendeinem Sketch oder wie ich sagte, in irgendeinem Song oder vielleicht war es auch in irgendeiner Wetten-Dass-Sendung, da mal den Trick dran gebaut hat.
Ja.
Und das dann in den Sprachgebrauch gefunden hat. Aber ansonsten, nee.
Vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass man einen Trick kurz vor dem Erreichen der Volljährigkeit. Vielleicht ist das so ein Trick, so weiß ich nicht, Trick 17, so damit.
Trick 17 ist schnell nochmal eine Bank überfallen, bevor du volljährig wirst.
Ja.
Dann das Geld irgendwo deponieren und wenn du dann bei guter Führung aus deiner Jugendstrafe nach, sagen wir, 4 Jahren rauskommst, dann bist du reich. Das ist Trick 17.
Zum Beispiel.
Wäre jetzt eine Variante, die ich darauf aufbauen könnte.
Ich habe jetzt eher so an so Scherze gedacht, sag ich mal, wie Alkohol kaufen oder Zigaretten, weil die sind ja ab 16 oder sind jetzt ab 18, früher waren es ab 16. Also gab es das in deiner Jugend, wir sind jetzt ja nicht unheimlich weit auseinander, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon in meiner frühesten Kindheit gehört habe.
Oh.
Oder
ich hab keine Ahnung, woher ich das kenne. Hm. Von wem ich das kenne, wer das mal gesagt hat. Ich habe auch von dieser Frage jetzt mal abgesehen auf dem Zettel, den ich da geschrieben habe, keine Ahnung, wann ich das letste Mal gehört habe. Das ist lange her. Also es ist jetzt nichts komplett Alltägliches, was heute auch noch viel benutzt wird.
Nee, aber das ist...
Ich glaube, das hat sich so ein bisschen abgenutzt, wie Helga rufen oder so.
Ja. Ich glaube, meine Großeltern haben das früher zu mir gesagt. Das ist ja Trick 17, wenn ich irgendwie was...
Hm.
Also von daher würde ich sagen, das muss schon etwas älter sein. Denn die Großeltern sind ja meistens nicht so in Jugendsprache mit vorne dabei.
Ah doch, was ist das für ein Rentner-Life?
Ja.
Hast du vielleicht noch irgendwie eine Elaboration deiner Vermutung, dass es aus dem militärischen Kontext kommt? Kannst du das noch irgendwie ausbauen?
Oh, das,
dann
das,
können wir die Hörer aufrufen, vielleicht, ich mache ein Voting oder so. Ob die Schlagersong oder Wer macht Glauben?
Das könnte ja so eine Art Sinfonie des Scheiterns gewesen sein, dass man immer wieder Dinge probiert hat und irgendwann nur noch 16, 17, dann 17 und dann hat man es probiert und dann hat es vielleicht geklappt und das ist dann vielleicht so das... Die
beim 17. Mal hat die dicke Bertha bis nach Paris geschossen.
Zum Beispiel so, ja. Also, ansonsten kann ich mir da auch nichts drauf reimen. Aber meinst du, ich sollte mal so 10 Sekunden Google bemühen und mal schauen, was Trick 17
also das
so offenbaren hat?
Also das macht Sendungen wirklich immer so viel besser, wenn mindestens einer der Teilnehmer die ganze Zeit auf sein Handy starrt und nichts mehr sagt. Also das sind wirklich die besten Podcasts, wenn die Hälfte der Teilnehmer anfängt, im Internet zu gucken. Das ist fast so gut, wie wenn 100% des Podcasts sich währenddessen betrinken. Das wären auch die tollsten Sendungen.
Also ich könnte jetzt was dazu vorlesen.
Give it.
Fuck yeah. Die deutsche Redewendung soll laut Heinz Küpper erst nach 1950 geläufig geworden sein. Ihre Herkunft ist laut Gerhard Müller, Leiter der Sprachberatung bei der Gesellschaft für deutsche Sprache, nicht eindeutig geklärt. Es gibt unterschiedliche Vermutungen über die Herkunft der Redewendung. So, jetzt mal drei Vorschläge werden hier genannt und zwar in dem Taschenbuch.
Warte, sind unsere dabei?
Nein.
Ach,
verdammt. In dem Taschenbuch Haben Fische Durst berichtet die Autorin unter Berufung auf einen Sprachwissenschaftler der Gesellschaft für deutsche Sprache, dass der Begriff auf das Kartenspiel Whist zurückgehe, bei dem ein Stich mit seinem englischen Begriff Trick bezeichnet wird. Als Erklärung für die besondere Bedeutung des Trick 17 beim Whist wird erwähnt, dass die höchstmögliche Stichzahl in diesem Kartenspiel die 17 sei. Whatever. Ich habe von diesem Spiel noch nie gehört.
Das erscheint mir wirklich nicht besonders schlüssig. Ich glaube auch nicht, dass meine Großeltern von diesem Spiel jemals gehört haben.
Eine weitere Vermutung ist der Zusammenhang mit dem Jahre 1796 großes Aufsehen erregenden algebraischen Beweis durch Karl Friedrich Gauss, dass sich mit dem Zirkel und Lineal ein regelmäßiges 17-Eck konstruieren lässt. Im Jahre 1825 veröffentlichte dann Johannes Erchinger eine praktische Konstruktionsanleitung für das regelmäßige 17-Eck in 64 Schritten. kennt doch jeder das 17 Eck in 64 Schritten. Neben dem kleinen 1x1.
You lost me at Gauss.
Ja, wirklich, die Basics der Algebra. So, die letzte Möglichkeit. Das besser. Mitunter wird die Herkunft des Begriffs Trick 17 mit dem fiktiven Magier Carlos Luminoso in Verbindung gebracht.
Das ist doch ein Künstlername, oder?
Danach soll der Trickkünstler ein Buch voll Zaubertricks hinterlassen haben, in dem die letzten Seiten fehlten, auf denen sein Trick Nummer 17 stand. Diese Herleitung ist frei erfunden, verdammte Scheiße.
Das gefällt mir, die hat mir wirklich mit Abstand am besten gefallen.
Ja, die hat so ein bisschen, die hat auch was Magisches gehabt, fand ich. Doch. Gut, warum denn nicht?
Warum auch nicht?
Es geht also auf den Magier Luminoso zurück.
Auf wen sonst? Lars, willst du uns mal eine richtige Frage
auf
stellen?
Auf jeden Fall. Florian, und zwar würde ich unheimlich gerne wissen, warum sind die Taxis in New York eigentlich gelb?
Damit man sie leichter erkennt, weil kein Mensch, der bei gesundem Menschenverstand ist, irgendetwas in der hässlichsten aller Farben, nämlich gelb, anstreichen würde.
Mein erstes Auto war gelb.
Ja, es war sehr hässlich, Lars. Und es hat genau jene Eigenschaft gehabt, die ich gerade beim Taxi hervorgehoben habe, nämlich, dass man es sofort sieht und findet. Mhm. Dein Auto hat man wirklich sehr, sehr einfach auf jedem Parkplatz gefunden.
Ja, das stimmt. Und man konnte immer Kinder dabei beobachten, wie sie sich geschlagen haben. Gelbes Auto, mein Glück. Zack, kriegst eine geschlagen. Wirklich, also das konnte man regelmäßig beobachten. Wenn ich bei mir an der Schule vorbeigefahren bin, dann konnte ich wirklich wie so eine Laola-Welle sich schlagende Kinder beobachten. Das war immer ganz, ganz geil eigentlich. Gelbe Autos haben also auch ihre Vorteile. Ich bin aber wirklich völlig bei dir zu sagen, dass der einzige Grund, warum gelb die Farbe der Taxis in New York ist, dass sie dadurch besonders gut sichtbar sind.
Und ich glaube auch, dass in Deutschland die Taxen dieses noch etwas unattraktivere Beige haben, weil man sich das damals nach dem Krieg abgeguckt hat aus Amerika, aber sich dachte, so ein fröhliches, kräftiges Gelb können wir uns jetzt hier in den 50ern kaum 10 Jahre nach Hitler nicht leisten. Das vermittelt irgendwie den falschen Eindruck. Wir nehmen eine noch hässlichere Farbe.
Ja. Also, um das mal zeitlich einzuordnen, ich würde sagen, Taxis in New York gibt es vielleicht so 1935 vielleicht?
Aber 1940? 1935 waren die aber, glaube ich, noch nicht gelb. I don't know. Das wäre jetzt auch interessant.
Ich sag mal so, 1935 wird es noch nicht so unheimlich viele Autos gegeben haben.
Was bedeutet, dass die Notwendigkeit, dass bestimmte Autos da stark hervorzuheben, noch nicht so gegeben gewesen ist? Weil jedes Auto da vermutlich ein Happening gewesen ist.
Ja.
Also das muss, wenn dann, ein bisschen später gewesen sein. Wobei, die werden da ein bisschen weiter gewesen sein, insbesondere jetzt nach dem Krieg, was so die Verbreitung von Autos betrifft, einfach weil sie den Krieg nicht hatten. Der irgendwie einen Hard Reset gemacht hat. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in den 40er, 50er Jahren da durchaus schon eine nennenswerte Anzahl Autos gefahren ist. So, wann spielt American Graffiti, der Film? Mitte 50er? Und die Autos sind ja quasi das Thema dieses Films, wenn man denn so will.
Ja.
Das habe ich schon öfter erzählt, oder?
Nein.
Das American Graffiti, der erste Film von George Lucas, der im Übrigen ein bemerkenswert guter Film ist, gemessen an den sonstigen Regieleistungen dieses Herrn, dass man den eigentlich nur gucken muss, um zu verstehen, warum die Amerikaner so eine merkwürdige Kultur des Trinkens beim Autofahren haben. Das ist ja ein stehendes Ding in Filmen, dass irgendwelche Leute besoffen Auto fahren. Was ja hier quasi undenkbar ist. Wenn du einen auch nur annähernd sympathischen Helden in deinem Film haben möchtest.
Ja, das stimmt.
Also, wer Lust hat, da einzusteigen, kann American Graffiti gucken. Ist auch ansonsten kein schlechter Film. Hilft uns vielleicht ein bisschen weiter. Also, der spielt in den 50er Jahren und da gab es schon sehr viele Autos. Das heißt, da könnte schon irgendwie die Notwendigkeit bestanden haben, Taxen mit einer bestimmten Farbe hervorzuheben. Sind die nur in New York gelb? Weil in Deutschland sind die ja überall gelb. Ja, gute beige. Frage.
Gute Frage. Also, wenn ich jetzt, ich denke gerade an, also in Chicago waren Taxis auch gelb, meine ich. Ja.
Wir nehmen also der Einfachheit halber mal an, dass die in den meisten, mindestens Großstädten,
gelb sind. Aber wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass derjenige, der gesagt hat, okay, ich habe jetzt Taxis und ich werde sie in New York vertreiben, schon direkt von Anfang an gesagt hat, ich mache sie gelb. Einfach so aus Marketinggründen, nicht?
Oh, auch gar nicht schlecht. Marketinggründe sind immer gut. Erinnerst du dich an unseren großen Erfolg mit der Antwort Marketinggründen bei der Frage nach pinken Zigaretten?
Ja. Und es war tatsächlich wegen Lippenstift oder wie war es?
Würde ich nehmen. Also die Antwort, ja, war es, glaube ich, ja.
Soll ich mal umdrehen und mal auflösen?
Also ich würde mich dem anschließen.
Harry N. Allen, der 1907 das erste amerikanische Taxiunternehmen gründete, hatte gelesen, dass die gelbe Farbe von Menschen am besten gesehen wird. Deshalb versah er alle Autos mit gelbem Lack. 1907?
Hui.
Wir waren ein bisschen spät dran, würde ich mal sagen.
Aber das jetzt mal außen vor lassend, ist diese Antwort doch eigentlich ein Best of unserer beiden Antworten, oder? Marketinggründe? Ja, das sind Marketinggründe.
Ja.
Und wird gut gesehen.
Ja.
Fuck yeah. Also ich würde das als Erfolg auf voller Linie verbuchen. Hast du noch eine?
Ja. Welcher andere Teil des Körpers ist so einzigartig, dass ein Abdruck davon anstelle eines Fingerabdrucks verwendet werden könnte?
Die Iris. Iris-Scanner, komm. Science-Fiction-Ding. Gibt's in der echten Welt jetzt.
Ja, das Arschloch.
Warte, ganz offensichtlich ja auch das Gesicht, Face ID.
Ja.
Dein iPhone erkennt dich auch anhand deines bärtigen Gesichts, oder?
Ja. Also ich denke, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wo man Abdrücke von machen könnte. Du kannst mit Sicherheit auch einen Abdruck von deinem Ohr machen. Die sind sicherlich nicht auch alle gleich.
Gut, das erfordert einen gewissen Mehraufwand. Und ist tendenziell auch eher unangenehm, aber gut. Wie war die Frage genau gestellt?
Oder Lippen. Lippen sind, glaube ich, auch relativ einzigartig. Die haben ja auch Falten, relativ viele Identifikationsmerkmale, die da irgendwie in Einzigartigkeit auftreten können.
Stell dir mal vor, welchen anderen Weg die Science Fiction genommen hätte, wenn man nicht auf den Iris-Scanner gekommen wäre, sondern die angenehme Idee gehabt hätte, dass man die Tür küssen muss, um sie zu öffnen.
Ich habe tatsächlich gerade ein ganz putziges Buch gelesen. Ich komme gerade wirklich nicht drauf, wie es heißt. Es geht auf jeden Fall auch um so eine Zukunftsdystopie, Utopie.
Also da musst du dich jetzt schon entscheiden. Eine Dystopie. Ja.
Je nach Sichtweise. Und da haben die auch so Tablets, die sie auch küssen müssen.
Echt?
Ja, und da geht's darum, dass ein Unternehmen, sag ich mal, so ein bisschen an Amazon angelehnt, so ein bisschen die Quality Land heißt das Buch.
Never heard of, aber erzähl.
Und da geht's darum, die Welt hat sich irgendwie in verschiedenste Länder neu formiert. Und Deutschland ist jetzt irgendwie Quality Land geworden. Und in Deutschland ist alles, was Qualität hat. Und Amazon, in Anführungszeichen, hat quasi die Regierung übernommen und ist nun dabei, jeden immer mit einem zu versorgen. Auch wenn er nicht weiß, dass er es haben will. Du kriegst quasi proaktiv Dinge zugeschickt. Und du wirst bewertet, also so ein bisschen wie die Black Mirror-Folge. Wo man auch so ein Level-System hat irgendwie, wenn du Level 10 bist, dann will dich keiner und wenn du Level 40 bist, dann bist du der geile Macker.
Es ist so witzig, dass du gerade erzählst, dass es ein Science-Fiction-Roman ist, in dem Amazon die Regierung übernommen hat. Und ich habe heute Morgen nur so beim Drüberscannen über die Überschriften ein Interview mit irgendeinem chinesischen Science-Fiction-Autor angescannt, dessen These war, dass der technologische Fortschritt irgendwie gerade so schnell wird, dass Science Fiction als Ding durch ist, weil die Fiktion immer von der Realität überholt werden wird, in kürzester Zeit. Und das ist passiert ja offensichtlich gerade auch in diesem Fall. Nicht, dass Amazon in Deutschland die Regierung übernimmt, aber im Moment sieht es ja gerade so aus, als würde BlackRock die Regierung übernehmen, wenn Friedrich Merz nämlich der nächste Kanzler wird.
Tja.
Witzig.
Und da ist das Küssen von diesen Tablets oder auch von irgendwelchen Androiden, die da Dienstleistungen
sind,
die da irgendwelche Dienstleistungen erbringen oder dich irgendwo begrüßen, muss man sie halt auch immer irgendwie küssen, und das ist irgendwie total seltsam. Und da muss ich gerade dran denken, dass das Küssen von Gegenständen nichts ist, was ich mir jetzt so in mein alltägliches Leben so ohne weiteres vorstellen könnte. Aber Lippen, finde ich, ist unter dem Aspekt eigentlich gar nicht
verkehrt. Ich habe gerade noch mal gefragt, wie die Frage genau gestellt wurde. Denn ansonsten würde sich natürlich auch die Stimme anbieten. Auch gerne genommen.
Es wurde von einem Abdruck gesprochen.
Naja, ein Stimmabdruck.
Schwierig. Schwierig. Mhm. Dein Signature-Wilhelm-Schrei.
Ja. Komm, wir haben viele Vorschläge.
Ja.
Es würde wahrscheinlich, ein Fußabdruck ist ja quasi dasselbe wie ein Fingerabdruck. Du hast doch am Zeh genauso Strukturen wie am Finger, oder?
Ja. Ja, hast du.
Also, das ist die B-Antwort, würde ich sagen. Mhm. Wenn wir uns auf keine andere perfekte Antwort einigen. Ach, du hast schon geguckt, ne?
Ich guck jetzt.
Okay, lass hören.
Jetzt habe ich die Karte hier weggeschnipst. Es ist die Zunge. Das ist noch unpraktischer, als die Dinge zu küssen, die man...
Verdammt. Und jetzt, wo ich es nochmal höre, wie die Frage gestellt ist, ist natürlich auch ein Iris-Abdruck jetzt nichts, was man alltäglicherweise machen möchte.
Nee, das stimmt. Das ist auch nicht angenehm. Oh Mann. Ja, wollen wir noch eine Frage machen?
Ja, komm, wir können noch eine.
Ja. So.
Wenn sie schlecht ist und wir sie ganz schnell beantworten, können wir sogar noch zwei.
Okay. An welchem Wochentag werden die meisten Banküberfälle verübt? Da kann man jetzt mal drüber nachdenken.
Das stimmt, da kann man... Also wenn wir eine Bank... Wir machen uns jetzt mal ganz kräftig Gedanken darüber, wie wir denn da rangehen würden, wenn wir eine Bank überfallen wollen.
Mhm.
Spontan würde man natürlich sagen, am Wochenende, weil am wenigsten Personal.
Ja.
Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob das inzwischen so noch so ist. Ob die nicht immer die gleiche Personaldecke da haben.
Gute Frage, ne?
Außerdem stellt sich wieder die Frage, von wann Frage und Antwort hier sind. Mhm. Weil viele in großen Anführungsstrichen Bankfilialen ja heute völlig ohne Mitarbeiter auskommen.
Mhm.
Also möchte die Frage so einen klassischen Banküberfall von uns durchgeplant bekommen, bei der man eine Waffe einem Menschen an den Kopf hält? Oder möchte die Frage von uns wissen, was der beste Tag dafür ist, einen Geldautomaten aus der Wand zu sprengen?
Ich würde sagen, das Szenario mit der Pistole.
Das ist auch viel spaßiger.
Ja, und nicht den stillen Alarm drücken.
Nur Bankautomaten wegsprengen, das hat ja irgendwie keinen Charme.
Ja.
Okay, dann würde ich als Anfangspunkt beim Wochenende bleiben, weil am wenigsten Personal.
Oder vielleicht Anfang der Woche, weil die Bankräuber quasi das Wochenende hatten.
Weil sie einen beschissenen Montag haben und sich überlegt haben, nee, ich gehe nie wieder zur Arbeit, ich überfall jetzt eine Bank.
Ja, und weil sie quasi das Wochenende hatten, um sich den Mut anzuarbeiten. Vielleicht. Oder vielleicht auch einen Dienstag, weil sie gesagt haben, jetzt überfalle ich die Bank.
Banküberfall als Affekthandlung?
Naja, gut, nee, nicht.
Also, du planst doch einen Banküberfall länger, oder?
Ich habe noch nie einen geplant.
Ja, aber das könnten wir ja jetzt mal. Aber du hast bestimmt schon Filme gesehen, in denen Banküberfälle geplant worden sind.
Ja, aber auch da war zeitliche Einordnung eher schwierig.
Hat keiner erzählt, welcher Wochentag es war.
Wobei.
Hat die klassische Schalterbank überhaupt am Sonntag auf? Nee, ne?
Nein. Nein, nein.
Also dann würde ich den Samstagabend vorziehen wollen, kurz vor Feierabend. Wobei da vielleicht die Gefahr besteht, dass die Leute reinkommen, die da gerade die Bargeldreserven raustragen oder auffrischen wollen, oder?
Ich habe jetzt auch
das müsste man natürlich beobachten.
Ich habe jetzt auch gerade gedacht, vielleicht so ein Freitag gar nicht schlecht. Da ist quasi die ganze Woche irgendwie Geld eingezahlt worden und vielleicht, ich weiß nicht, wie das in der Bank funktioniert.
Vor allem in unserer fiktiven Bank mit vielen Mitarbeitern und so.
Ja. Je nachdem aus welcher Zeit jetzt auch die Frage kommt. Ist das eine Frage aus den 50ern, wo vielleicht irgendwie alle 3 Tage der Geldtransporter kam? Oder ist das wie jetzt, dass du jeden Tag irgendwie Geldtransport bekommst?
Wir konnten uns ja inzwischen schon ein Bild von der allgemeinen Qualität der Fragen und der Antworten dieses Spiels machen. Wir müssen also davon ausgehen, dass in dem Jahr, wo das gemacht wurde, ich weiß es nicht mehr, vor irgendwas 5 bis 10 Jahren, man einfach irgendeinen Praktikant daran gesetzt hat, der das googelt. Das heißt, die Frage ist eigentlich, was spuckt Google aus, was die Statistik darüber sagt, wann die meisten Banküberfälle begangen werden.
Jetzt, wo ich da so drüber nachdenke, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Freitag eigentlich ein ziemlich guter Tag ist, um eine Bank zu überfallen. So. Vielleicht angenommen, du bist jetzt Angestellter und hast irgendwie einen Scheißjob und die ganze Woche ist alles immer Kacke und dann platzt dir am Donnerstagabend, platzt dir der Arsch und sagst so,
ja, aber jetzt, das jetzt
überfalle ich eine Bank.
Banküberfall als Affekthandlung.
Ja.
Das passiert doch nicht.
Ach, sagst du.
Sag ich.
Ja, warum denn nicht? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass
Weil wir Deutschland haben und du dir für unser Szenario überhaupt
erstmal
eine Waffe besorgen musst.
Sprechen wir von Deutschland? Ich hätte jetzt gesagt.
Was sagt denn die Frage? Weltweit?
An welchem Wochentag werden die meisten Banküberfälle verübt? Also, das ist jetzt nicht speziell von Deutschland die Rede. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, natürlich, die meisten erfolgreichen Banküberfälle finden nicht an einem Freitag aus dem Affekt statt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele Banküberfälle trotzdem als Art Affekthandlung auf einem Freitag passieren, weil die ganze Woche so scheiße war, dass man dann sagt, ach fuck it, ich brenne jetzt durch mit meinen 10.000 Dollar oder Mark. Ja, oder würdest du eine Bank eher am Anfang der Woche überfallen?
Nein, ich möchte meine Bank immer noch am Wochenende überfallen, weil am wenigsten Personal da ist. Okay. Die andere Frage, die sich auf das Personal bezieht, wäre natürlich auch, ob die Stärke der Polizei in der Umgebung variiert von Tag zu Tag und zum Wochenende.
Wir haben praktisch viel zu wenig Informationen, um diese Antwort ausreichend zu durchdenken.
Ja, aber wir können ja spekulieren. Also ich glaube schon, dass am Wochenende weniger Polizei, also gerade so Streifenpolizei, am Wochenende ist mehr Streifenpolizei. Ja. Da sind Events und sowas, wo Menschen sich betrinken und dann erschossen werden müssen. Oder in Gewahrsam genommen werden müssen. Am Wochenende ist mehr Polizei. Das spricht, wenn man ein kluger Bankräuber ist, der nicht im Affekt eine Bank überfällt, gegen das Wochenende.
Also würdest du eher sagen Mitte der Woche? Anfang der Woche?
Hängt es da. Du möchtest natürlich auch die Bank überfallen, wenn möglichst viel Bargeld da ist.
Aber in den heutigen Tagen ist ja praktisch jeden Tag das gleiche Bargeld eigentlich da. Ich würde sagen, die Ausbeute müsste an jedem Tag gleich sein. Zumindest ungefähr. Und tja.
Nee. Du musst aufklären.
Ja.
Du musst auflösen.
Wir kommen hier so nicht weiter. Und zwar ist es freitags.
Tja. Lars.
Was auch immer ihr mit dieser Information anfangen wollt. Unseren Segen habt ihr.
Oh komm, du musst eine muss noch einfach, damit wir mal was richtig beantworten, vernünftig beantworten können.
Hier. Ja.
Und wenn du findest, dass die Karte das nicht hergibt, dann machen wir es trotzdem.
So. Kannst du ein Tier nennen, das regelmäßig seine eigenen Ausscheidungen frisst? Ja.
Kann ich die Frage mit Nein beantworten? Und dann haben wir sehr erfolgreich die letzte Frage beantwortet.
Tja. Fällt dir kein Tier ein?
Ich vermute, dass die meisten Tiere oder viele Tiere das tun.
Ja.
Los, sag, wen hast du? Wen vor allem? Welches Tier schwebt dir im Kopf herum?
Benjamin Blümchen, der alte Kotnascher.
Bitte was?
Elefanten. Ich habe letztens eine Doku gesehen, wo da explizit drüber gesprochen wurde, dass Elefanten sich ja teilweise sogar die Scheiße aus dem Arsch gegenseitig klauen. Also da war wirklich Bilder, wie der Rüssel in den Arsch des Gegenübers gesteckt wurde und dann frisch die Äpfel rausgeholt wurden und die gleich wieder versnackt worden sind. Einfach weil da noch so viel Gehalt drin ist, dass man das nicht nur einmal essen kann, weil man kann es sogar mehrmals essen. Weil der Magen offensichtlich nicht in der Lage ist, alles so schnell und so gut zu verdauen, dass das schon beim ersten Durchgang irgendwie super wäre.
Das ist doch wieder so ein Reddit-Ding, oder? Das hast du doch nicht im richtigen Fernsehen gesehen. Oder auf Netflix oder sonst wo.
Das habe ich, glaube ich, tatsächlich bei so einer Netflix-Doku gesehen über Afrika.
Mir stellt sich gerade die Frage, wieso du dir einfach so eine Netflix-Doku über Afrika anguckst und über das Fressverhalten von Elefanten.
Das ist total entspannt. Also.
Oh, ich muss gleich auch noch was zum Thema entspannte Dinge, die man schauen kann, erzählen. Mhm. Aber okay,
ja.
Ich würde das so hinnehmen. Das ist das mit Abstand beste, auch sogar fundierte, was ich bisher heute an Antworten auf Fragen da gehört habe.
Ja, du, ich drehe mal um. Hase, Kaninchen, Meerschwein, Kuh und die Ratte. Der große Kotenschauer unter allen ist nicht dabei. Wirklich.
Nochmal bitte. Hase, Kaninchen,
Meerschwein, die Kuh und die Ratte. Wobei, Kuh?
Die haben die doch schon mehrere Mägen. Die sollten doch tendenziell in der Lage sein, Gras besonders effektiv zu verdauen, oder?
Die machen doch immer so Fladen. Also das ist doch immer auch so total weich. Und
na gut, das ist dann halt Joghurt, ne? Oder Vanillefladen.
Ekelhaft.
Ja, und ich habe leider keins der anderen Tiere bisher besessen. Wir könnten jetzt.
Hast du denn als Tier ein Haustier gehabt?
Nein. Wir haben tatsächlich, oder ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Haustier gehabt, als ich mit Natascha zusammengekommen bin und wir uns gemeinsam eine Katze angeschafft haben. Aber wir könnten jetzt tatsächlich einfach zu unseren Nachbarn rübergehen und alle Antworten auf dieser Frage verifizieren. Denn die haben Hasen, Kaninchen, Ratten und, was steht noch drauf? Und Meerschweinchen. Das ist ein Hamster, den sie haben, aber das ist ja quasi das Gleiche.
Nur klein. Miniatur-Meerschweinchen.
Ja. Also das, wir könnten das verifizieren.
Ja. Wir werden davon in der nächsten Folge berichten.
Genau. Wovon ich aber unbedingt noch berichten muss.
Ja.
Und das ist vielleicht so eine Art kleiner Konsumtipp dieser Sendung, ist der Umstand, wie ich diverse Nächte verbracht habe, als das Kind noch kleiner war und noch mehr geschrien und weniger gut geschlafen hat. Mhm. Nämlich das Kind in der Trage haben, durch das Haus marodierend, also Kilometer durchs Wohnzimmer machen. Man braucht übrigens genau 15 Schritte von der einen Seite bis zur anderen, damit es endlich einschläft. Und währenddessen und nachdem ich dann in der Lage war, mich in Zeitlupe auf das Sofa fallen zu lassen, ohne das Kind zu wecken, habe ich nächtelang Let's Play Gothic geschaut von einem Menschen, dessen Namen ich gleich nachher in die Shownotes werfen würde, den ich wirklich wahnwitzig dringend empfehlen kann, wenn man zu irgendwas einschlafen möchte, denn er hat die einschläferndste Stimme, die man sich auf diesem Planeten nur denken kann. Der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer ist ein Scheiß dagegen. Und vor allem hat er nur so endlos Rollenspiele gespielt, von den 90ern bis in die 2000er. Das sind 94 Folgen pro Spiel ist nichts, also Gothic 1 hat 94 Folgen. Das kann man sich sehr gut geben, wenn man sich mal wirklich, wirklich von irgendwas in den Schlaf säuseln lassen möchte.
Sehr gut.
Guck mal, hab ich noch was? das ist schlimm, ich romantisiere diese Erfahrung jetzt schon, obwohl das natürlich katastrophal schlimm ist, nächtelang mit seinem Kind durch das Wohnzimmer zu pesen und sich dann nur maximal unbequem aufs Sofa fallen zu lassen und dann irgendwelche Let's Plays zu gucken. Aber ich romantisiere das jetzt schon, das war ganz toll.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das wohl für diese Folge. Und wir sehen uns sicherlich, hoffentlich, ganz bald wieder. Genau, oder hören uns zumindest ganz bald wieder.
Auf die eine oder andere Weise, genau. Das kriegen wir hin. Also, schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Erzählen wir noch was davon, wie wir es versuchen, auf dem Weg zur 100. Episode noch was Vernünftiges zustande zu bringen. Wir müssen ja irgendwie die 100 Gebühren feiern, aber ich glaube...
Das bleibt erstmal noch ein Geheimnis.
Ja, okay. Gut, also, macht's gut, Freunde. Tschüss.
Bis dann. Tschüssi.